Wir machen weiter mit dem historischen Teil. Wir sind ja noch in der Zeit von 1800 bis 1945, stecken geblieben in der Kulturgeschichte der audiovisuellen Narration, insbesondere im neuen Imaginären, also dem, was die Romantik stark gemacht hat, diese Wiederverzauberung der Welt, das Fantastische, was selbstverständlich in alten Sagen und Mythen schon lange in der Welt war, aber wieder stärker herauszuarbeiten, nicht zuletzt, weil es ja durch die stärkenden Naturwissenschaften zurückgedrängt wurde. Und dieses Fantastische ist der Riss durch unsere Welt, etwas, was man sich nicht erklären kann, was auch naturwissenschaftlich nicht erklärbar ist. Das ist ganz wichtig. Die drei großen Subgenres des Fantastischen ist Fantasy, so als Teilmenge, also das, was man das Erträumte nennen kann, das, was ist irgendwie, was man sich so wünscht, meistens halt von irgendwelchen Märchen- und Feengestalten bevölkert. Science Fiction als Mögliches, aber eben noch nicht Mögliches, vielleicht auch Unmögliches, Zeitreisen und Dinge, wo man noch nicht mal sich vorstellt, wie das überhaupt passieren könnte. Das geht dann so im Bereich, wenn man an Jules Verne denkt, der sich ja durchaus Technologien erdacht hat, die dann auch einige Jahre später realisiert wurde, in dem Bereich der Zukunftsforschung. Und gute Science Fiction hatte seit Anbeginn diese Aufgabe, mögliche Welten vorwegzunehmen. Im Gegensatz zum Fantasy, wo klar war, wenn es magisch wird, wir gehen mal davon aus, das wird nie möglich sein. Im Science Fiction hingegen geht man davon aus, das könnte möglich sein und wie würde die Welt sich dann entwickeln. Und moderner Fantasy ist ja gar nicht selten, dass man versucht, das, was dort fantastisch, das Magische irgendwie dann doch technisch zu erklären. So, und stecken geblieben sind wir beim Horror, dem Verdrängten. Also in der Psychoanalyse wird das dann als das Verdrängte gesehen. Auch der Horror ist älter als das 19. Jahrhundert, aber dort entstehen die berühmten Bücher und Texte, die bis heute Bestand haben. Zum Beispiel Mary Shelley, Frankenstein als Gothic Novel, was so zwischen Science Fiction und Horror steckt. Der Science Fiction Aspekt ist der durch Technik, also irgendwie durch das Gewitter, die Kraft des Gewitters, durch eine spezielle Technik kann man halt das Tote zum Leben erwecken. Aber das richtet sich ja dann, wie so oft in den künstlichen Menschen, die erzeugt werden, gegen den Schöpfer und versucht halt damit klarzukommen, wer bin ich und was soll ich hier. Und der Frankenstein ist ja so die Chiffre dafür, Frankenstein ist ja der Arzt und Frankensteins Monster ist ja so eine Figur, die dann in der einen oder anderen Art so als Klischee oder als Ikone, die den Horrorfilm durchvölkert. Edgar Allan Poe hat mit The Raven 1845 die Gruselkurzgeschichte erfunden oder die moderne Horrorliteratur. Aber auch andere Autoren versuchen, also Allan Poe gibt ja dann jede Menge Kurzgeschichten raus, die bis heute zu den Klassikern der Horrorliteratur gehören und sehr viele nachfolgende Autoren beeinflusst haben. Robert Louis Stevenson, den wir ja auch von der Schatzinsel kennen, schreibt mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde wieder so den Zwiespalt des Menschen in der Technik, also der Arzt wieder, der sich durch eine spezielle Tinktur verwandeln kann und dann so ein bisschen das verdrängte Innere nach außen lässt, als eben den brutalen Mr. Hyde, der die ganzen, gerade im Viktorianischen, die ganzen unterdrückten Impulse des Dr. Jekylls auslebt, aber dann auch fürchterliche Verbrechen begeht. Oder der viktorianische Horror Bram Stokers Dracula und auch der Dracula Mythos ist älter und Bram Stoker hat ihn halt aufgeschrieben, aber diese Vorstellung von speziellen Wesen, die sich dann vom Blut ernähren und nur nachtaktiv sind und so weiter, das findet sich hier angelegt und die Figur des Dracula oder der Vampire hat ja dann in verschiedenen Zeiten dann verschiedene Kulturprodukte hervorgebracht und ich finde sehr schön konnte man das in dieser Twilight-Serie sehen, dass Horror das Verdrängte ist, weil diese ganzen Vampir Geschichten verstand ja dann doch für verdrängte Sexualität und dann die Frage, ob man darf er die Jungfrau dann beißen oder nicht und es war so klar, was da verhandelt wird, also auf so einem Teenie-Niveau. Aber das zeigt auch, dass der Horror selber eben nicht nur irgendwie brutal und grausam oder erschreckend sein will, sondern auch dadurch Themen des Körperlichen und der Leidenschaft anspricht, die in anderer Form so nicht vermittelbar gewesen wären. Und Dracula selber war ja immer auch so zwiespältig, einerseits eben dieser charmante und sehr verführerische Graf und andererseits eben auch das Monster, was sich dann von dem Blut der Lebenden ernährt. Das wird im Horror mitverhandelt, ähnlich wie Science Fiction, so Weltentwürfe. Hier geht es dann eher so um Innenweltentwürfe, wenn Sie so wollen, und das Fantasy so als Traumweltentwürfe. Das macht zusammen das Fantastische aus. Und dass ich das in dieser Vorlesung, also Sie werden das ganze Semester, werden wir uns mit diesen drei Gattungen intensiver beschäftigen, weil wir die so durch die Zeit begleiten werden. Das ist einerseits eben das, also vielleicht mal von diesen literarischen Anfängen abgesehen, das Verächtlichte der Schemaliteratur und der Unterhaltungs- und Populärliteratur, die häufig vernachlässigt wird in der Kulturgeschichte, die sich ja dann doch eher so von Klassiker zu Klassiker versteht. Aber es ist enorm prägend für Filme und für Computerspiele, die spätestens ab Ende der 70er halt sich in diesen Figuren bedienen können. Vielleicht auch, weil die so ausgeprägte Klischees sehen. Sehen Sie mal hier Filmcover. Frankensteins Monster wird bis heute so dargestellt. Also irgendwie dieser eckige Kopf mit der merkwürdigen Frisur. Das ist so, man muss gar nicht viel zeigen, um zu wissen, aha, Frankensteins Monster. Genauso die Figur des Zombies. Auch die hat ja in den letzten Jahrzehnt ein Revival ungeahnten Ausmaßes erfahren. Auch da kann man sich fragen, warum ist das so? Also warum jetzt der Zombie gerade wieder so stark ist und warum er ab Mitte der 90er dann eben auch als naturwissenschaftliches Phänomen gilt. Am Anfang ist es ein Phänomen des Spirituellen, es kommt von diesen tahitianischen Ritualen, also es ist irgendwie der entseelte Mensch. Wenn Sie Ihre Unterhaltungen stimmlos machen, können Sie das gerne tun. Solange Sie sprechen, Sie kriegen das gar nicht mit, weil Sie sich nicht hören und denken, Sie seien unauffällig. Dieser Raum hat eine Akustik, ich höre alles. Deswegen, es irritiert mich. Sie können das gerne machen, aber bitte flüsternd. So, also die Figur des Zombies, die dann am Anfang eben so eine Form des seelenlosen, des willenlosen Sklaven des Herrn ist, Mitte des 20. Jahrhunderts dann erstmal irgendwie als Naturgewalt die Menschen überfällt, ohne dass man weiß, wo sie herkommen. Und dann Ende der 90er als Resultat einer Krankheit, einer Virusinfektion, was auch immer, naturwissenschaftlich erklärt wird, warum dein Nervensystem noch funktioniert ohne Bewusstsein. Und so ein bisschen gilt es ja bis heute. Zombies sind ja weiterhin so, wenn sie was machen wollen, machen sie einen Zombie rein und dann hat man auch den Gruselmoment, den man zusätzlich braucht. Also es ist schon so ein bisschen zu einer Trope verkommen, die man einfach so einsetzt. Deswegen, gerade auch in Computerspielen, so noch ein Zombie-Shooter braucht es nicht. Dennoch kommt jedes Jahr mindestens einer raus. Und das ist so eine Figur, die uns seit 1932 im Film begleitet, als Figur selber in dieser spirituellen Tradition schon länger, diese Vorstellung des Seelenlosen. Aber als Figur im Horrorfilm seit 32, White Zombie, I Walk with the Zombie, da gibt es solche Werke. Genau die Mumie, auch 1932 ist da so eine Schreckensfigur, die wir auch regelmäßig in Upgrades wiederfinden. Also dann gibt es auch mal wieder einen Film dazu und dann in den Spielen. Oder der Wolfsmann, also solche Hybriden zwischen Mensch und Tier, der ja ziemlich deutlich dann auch mit dem Dr. Jekyll, Mr. Hyde herkommt, aber dann auch den Werwölfen und so Volksaberglauben und Volksgeschichten aufgreift und in eine Art und Weise übersetzt, die dann der frühe Horrorfilm irgendwie verarbeiten kann und der sich dann aber fortsetzt. Und das werden wir noch sehen im Laufe dieser Vorlesung, wie solche Figuren einfach uns immer wieder begegnen werden. So, also diese drei großen Bereiche des Fantastischen werden dann noch ergänzt im Bereich der Unterhaltungskulturprodukte, also der Populärkultur durch das Abenteuer. Was jetzt gar nicht so eben, was ich vielleicht vom, es gibt natürlich Fantasy-Abenteuer, Science-Fiction-Abenteuer, aber der Abenteuerroman ist sehr alt, so Ritterromane, denken Sie an Don Quixote, so der erste Roman der Literaturgeschichte handelt gleich von dem Problem der Literatur, also der Unterhaltungsromane. Da liest einer zu viele Ritterbücher oder Ritterheftchen und verwechselt Realität und Virtualität. Haha, ist ein bekanntes Thema, wenn Sie an moderne Sorgen der Medienkritiker denken. Wer zu viel Unterhaltungsmedium konsumiert, der verliert irgendwann den Boden zur echten Welt. Das fürchteten schon alle und Virtual Reality macht es nicht besser. So, das Abenteuer ist also das Ersehnte, wo man gerne wäre, was man gerne erleben würde, was einen aus dem normalen Alltag herausnimmt. Und auch wenn wir in unsere Zeit 19. Jahrhundert schauen, wie gesagt, ich kann sehr viel weiter zurückgehen, was ich jetzt hier nicht vorhabe, die drei Musketiere von Alexandre Dumas oder Jules Verne, der nicht nur Science-Fiction-Autor war, sondern eben auch Abenteuerautor, die Reise um die Welt in 80 Tagen, der Robert Louis Stevenson mit der Schatzinsel, das sind alles solche zeitlosen Klassiker, die bis heute dann auch in der Jugend- und Kinderliteratur auftauchen. Auch wenn Kinder das nicht mehr so gutieren wie noch vor ein paar Jahrzehnten, weil es einfach inzwischen viel mehr Angebote für sie gibt, die sich auch konkret an die Zielgruppe richtet und dann eben nicht solche langen Ausmaße haben, sind die Geschichten, die dort erzählt werden, insofern zeitlos, als dass sie immer wieder aufgegriffen werden. Also dann halt im modernen Animationsfilm oder in Comics oder in Kurzgeschichten oder in kindgerechten Computerspielen. Da tauchen solche Piratengeschichten halt immer wieder auf. Karl May, so der deutsche Literat, der seine Stadt nie verlassen hat, aber vom amerikanischen Westen erzählen konnte, als wäre er da gewesen und das auch immer behauptet hat, das seien alles wahre Geschichten. Also biografisch lässt sich das nicht verifizieren. Doch verifizieren, man kann es nicht bestätigen. Also er war tatsächlich nicht unterwegs, hat aber immer so getan, das seien das alles so Dokumentation und er sei Old Shatterhand gewesen. Wie gesagt, Indianer und Western sind ja derzeit ziemlich am Boden, also da passiert nicht viel. Wir warten auf das große Comeback und vielleicht wird es dann auch ein Karl May Revival geben. Das sind alles so literarische Klassiker, die man bis heute auch kennt, im Bereich Abenteuer. Im Bereich Film ganz ähnlich gibt es solche Muster, die dann immer wieder aufgegriffen werden. Der Zorro von 1920 hat auch seine literarische Vorlage. Robin Hood, auch viel älter, wird im Film aufgegriffen. The Thief of Baghdad, also Sindbad, 1924 im Stummfilm und im Abenteuerfilm. Spannend hier, dass wir genau die Art und Weise, wie dieser Film seine Abenteuer inszeniert, in Computerspielen wiederfinden werden. Das sind ja Actionfilme im weiteren Sinne. Es gibt so einen Handlungsfaden, den man aber auch als bekannt voraussetzen kann. Man muss dem Kenner Robin Hood nicht mehr genau erklären. Es gibt dann meistens so ein paar Informationen, um wen es sich da handelt. Aber dann lebt der Film davon, dass diese Figuren, die man kennt, vielleicht von der anderen Seite gezeigt werden, aber dann lebt er von diesen vielen Actionsequenzen, Verfolgungen, Kämpfe über Dächer, Fechtszenen, die dann über Minuten gehen. Und was den modernen Actionfilm halt auszeichnet, später werden es dann Verfolgungsjagden in dem Auto, jetzt dann eher in solchen Krimis, um einfach auch zu zeigen, hey, wir können unsere Kamera bewegen, habt ihr sowas schon mal gesehen? Und heutzutage läuft das dann alles digital, weil die Autos sich dann mehrfach überschlagen müssen, damit das Publikum überhaupt noch das Gefühl hat, da passiert was, was sie nicht schon gesehen haben. So, und das ist begleitend zu dem Actionfilm, ist natürlich die Geschichte der Special Effects und später der Visual Effects, die einen besonderen Reiz dieser Filme ausmacht und nicht unbedingt die packende Handlung alleine. Also es geht nicht um die Narration und die Figurenentwicklung und die menschlichen Konflikte, die da ausgetragen werden, was ja dann so der Vorwurf ist, das sei ja eben nur so schematisch und da ist überhaupt keine narrative und figurative Tiefe drin, aber das Überwältigende, wofür Kinos gebaut wurden, das kann man in solchen Filmen sehr schön sehen und da an dieser Bildsprache können sich dann Computerspiele bedienen. Kommen wir aber noch drauf, wenn wir in den 80ern ankommen, wo solche Spiele entstehen. Lost World, nicht? Also Jurassic Park, 1925 ist der Film zum ersten Mal gedreht worden und nicht von Spielberg Anfang der 90er. Diese Idee, es gibt irgendwo auf der Welt ein Tal, in dem man Dinosaurier findet. Reise zum Mittelpunkt der Erde, als Romanvorlage hatte das ja auch schon aufgegriffen. Also diese Vorstellung der Zeitlosigkeit, die man sich in einer Welt leisten konnte, die noch nicht vollständig kartografiert war, an der man sagen konnte, wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt und landeten auf einer unbekannten Insel. Gibt es halt zu Zeiten von Satellitenaufnahmen, gibt es keine unbekannten Inseln mehr. Es gibt vielleicht verschollene Flugzeuge, weil man nicht weiß, wo sie gelandet sind, aber sicherlich keine Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist und auf der noch Wesen leben, die seit Jahrtausenden ausgestorben sind oder seit Jahrmillionen. Also Lost World konnte das und entsprechend mit Special Effects solche Dinosaurier auf die Leinwand holen. Tarzan, der Affenmann, auch das eine Romanvorlage, wird immer wieder, und natürlich, Sie sehen vielleicht auch an dem Bild, dass hier nicht nur Abenteuer, sondern auch Fragen von Mann und Frau irgendwie verhandelt werden, genauso wie im King Kong und die weiße Frau. Also auch das ist natürlich, also Chiffren von Sexualität sind da jetzt ja nicht zu verleugnen. Aber der King Kong selber 1933 zum ersten Mal verfilmt, das erste Monster, was eine Großstadt verwüstet. Also da kommt das abenteuerlich, also erst ja gehen sie auf die Insel, um diesen Kong einzufangen, aber den bringen sie mit und dann bricht er natürlich aus. So groß wie auf dem Bild ist er jetzt nicht, aber also es ist ja eher so das Kinoplakat. Aber dieses Monster, was dann New York irgendwie verwüstet auf seine Art und Weise und was dann im japanischen Godzilla später aufgegriffen wird, das entsteht auch in dieser Zeit und wird dann in ewigen Variationen durchexerziert. Dann sind es halt irgendwann riesige Roboter, aber irgendetwas, was halt die urbane Lebenswelt des normalen Kinogängers, dort wo nämlich Kinos sind in der Stadt, was die urbane Lebenswelt durcheinander bringt. Und das ist ja so, das, so eine Mischung aus Grusel, Horror. Na, Horror würde man nicht sagen, aber dann schon so ein was Unheimliches ist da drin. Aber man kann es unter Abenteuerfilm oder unter Fantasy verorten, weil es solche riesigen Tiere ja nicht gibt. Ich habe es jetzt mal unter Abenteuer einsortiert, weil es eher der Erzähllogik des Abenteuerfilms folgt. In der Zeit, also in diesem späten, in der Industriezeit, entstehen natürlich dann auch, also natürlich entstehen Groschenhefte, Penny Dreadfuls, Dime Novel. Natürlich deswegen, weil in der Industrialisierung durch die Maschinisierung von Arbeiten auch die Druckerpresse maschinisiert wird. Also viel stärker, wir hatten ja vorher so diese Handpressen. Es gibt die Rotationspresse, die uns die Zeitungen und Zeitschriften hervorbringt. Aber es ist einfach viel billiger, billige Druckerzeugnisse zu erzeugen im Rahmen der Drucktechnik. So, und da entstehen jetzt Groschenromane. Auch die gab es, Alexanderromane, Ritterromane oder solche Heftchen gab es schon früher, aber die waren viel teurer und viel seltener. Und der Buchdruck wurde ja keineswegs nur dafür benutzt, um die Bibel zu reproduzieren. Er hat natürlich ganz andere Märkte auch bedient. So, aber jetzt war es möglich, auf billigstem Papier, auch Fortschritt in der Papierherstellung und mit sehr einfachen Methoden solche, eben heute sagt man Bahnhofsliteratur, Dinge, die Sie dann eben für einen Groschen kaufen können, dann lesen Sie und werfen es weg in der Regel. Also es ist auch kein Sammelobjekt. Die Papierqualität gibt es nicht her. Natürlich wurde es gesammelt, natürlich wird es archiviert und Sie können die alten Hefte noch finden, aber das waren Wegwerfprodukte. So, und da gibt es verschiedene Genres, die bedient werden. Hatte ich Ihnen ja auch schon letzte Woche erwähnt, als wir über Genres gesprochen haben. Viele der Genres entstehen in solchen Heften. Also deswegen zum Genre, weil es dann eben nicht nur eine, sondern Dutzende von diesen Geschichten gibt. Und dadurch entsteht dann erst ein Genre. Aber auch sehr viele der popkulturellen Einflüsse entstehen hier. Das ist so unterhalb der Literaturschwelle. Und da der Tarzan kommt daher, also und solche Geschichten, Zorro kommt aus solchen Heften. Zum ersten Mal tauchen sie da auf und dann später werden sie in Buchform veröffentlicht. Comicstrips, auch da diese Kombination von Wort-Bild, die man aus Bilderbüchern kennt, entsteht Ende des 19. Jahrhunderts mit The Yellow Kid. Also hier sieht man noch, dass die Sprechblase keineswegs klar ist, wie man damit umgeht. Also wo steht der Text? Zum Teil steht er auf der Figur drauf, dann kommt er aus dem Grammophon raus und wandert zu ihm. Also gerade in den frühen Comicstrips experimentiert man auch noch mit dieser Form von Kombination. 1897 ist The Katzenjammer Kids als so Cartoon, der dann wöchentlich in der Zeitung erscheint, wo da auch diese typische 3-Panel- oder 6-Panel-Struktur, die man bis heute in Zeitungen findet, wo der Witz sich so in 3 Akten aufbaut. The Education of a Monkey sieht man hier. Also das sind so einfache Kurzgeschichten, die erzählt werden. Und selbstverständlich kurze Zeit später dann auch die Kulturkritiker auf den Plan ruft, ob das nicht zur Einschränkung der Lesefähigkeit, visuellen Überforderung und Untergang der Literatur überhaupt und damit der menschlichen Zivilisation, die auf Schrift basiert. Also all das begleitet selbstverständlich das Comic, sowie, muss man aber auch sagen, im 19. Jahrhundert das Aufkommen der Romane begleitet wurde, ob das die jungen Mädchen nicht völlig wuschig machen würde, dass sie zu viel lesen und sich aus der Welt zurückziehen. Also jedes Medium, gerade populäre Medium, was einen populären Geschmack bedient, wird sorgenvoll beobachtet von Menschen, die damit, ohne dass groß geworden sind, das Gefühl haben, wir brauchten das auch nicht und das kann nichts Gutes sein, weil es der Unterhaltung dient. So, das ist Comic ganz stark, allerdings nicht am Anfang sofort, das kommt dann erst später, als die Comics dann auch gewalttätiger werden, werden wir in der nächsten Vorlesung sehen, wo es dann wirklich darum geht, die amerikanische Jugend zu schützen oder weltweit die Jugend vor der Schund- und Schmutzliteratur zu schützen. Action Comics 1938 gibt es Superman, eigentlich ist es eine Fantasy-Figur, also so ein menschgewordener Gott, wird so Science-Fiction-mäßig, der kommt ja von einem Planeten und so mit einem Raumschiff auf die Erde, aber letztlich greift er dann doch so Götterfiguren oder Göttersagen auf, übermenschliche Kräfte, unverwundbar, sehr schnell. Am Anfang kann er nur schnell laufen und hoch springen, irgendwann kann er auch wirklich fliegen und ist wirklich unverwundbar und so, also so zwischen, so am Anfang so ein Halbgott und später wird er dann ein Vollgott, 38, als Gegenentwurf 39, der Mensch, der nur mit seinen menschlichen Fähigkeiten arbeitet, Batman, taucht dann auf, um so klarzumachen, man braucht nicht solche Science-Fiction-Geschichten, sondern es lässt sich auch anders erklären, dass da jemand, der sehr reich ist und sehr gut durchtrainiert und irgendwie einen psychischen Schaden hat, der losgeht, zumindest ein Trauma hat und losgeht und damit dann gegen das Böse kämpft. Andere Marvel, also das ist ja einerseits die DC-Welt und dann gibt es Marvel auf der anderen Seite von 1939 und All-Star-Comics, wo die sich dann zu Gruppen zusammenschließen. Also all das entsteht schon in der Zeit, dann gibt es also die Justice League oder was jetzt gerade verfilmt wird. Das sind alles so Figuren, zum Teil erkennt man die ja dann auch schon wieder, bis heute haben die dann Bestand. Es differenziert sich aus, aber das, was wir heute oder jetzt seit 10 Jahren, muss man sagen, ja als diesen großen also im Kino diesen großen Boom der Superhelden haben. Er hat eine inzwischen ja 80-jährige Geschichte. Und wenn Sie weiter zurückgehen, ist die Geschichte länger, weil da natürlich Sagen aufgegriffen werden, die uns seit der griechischen Antike begleiten. Und das wird hier in Comicform gegossen. Animationsfilm, ähnlich wie das Comic. Wie der Comic fängt auch also der Film selber ist ja gar nicht so alt, Ende des 19. Jahrhunderts, wird dann aber ab 1919 zum Beispiel Felix the Cat oder Steamboat Willie, die frühe Mickey Maus, damals noch ein ziemlicher Rabauke, wird verfilmt, Betty Boop ab 1930, das sind solche Figuren, die zum Teil im modernen Zeichentrickfilm auch noch verarbeitet werden, sehr viel Arbeit, jeder Frame muss einzeln gezeichnet werden. Und Disney kommt dann, habe ich Ihnen ja letztes Mal schon gezeigt, mit Schneewittchen. Ach Gott, ich bringe sie alle durcheinander. Doch, Schneewittchen und die 7 Zwerge, doch, genau. Mit dem ersten abendfüllenden Film raus, Ende der 30er. Dann gibt es folgt Pinocchio, Fantasia, sogar 2 Filme in einem Jahr. Dumbo, der fliegende Elefant. Am Anfang waren die Filme mit so, es war schon großartig, aber so nicht unbedingt konnte sich das Studio davon refinanzieren. Dumbo war dann, glaube ich, ein ganz großer Erfolg. Also nicht jeder Film war gleichermaßen erfolgreich. Das etablierte sich dann mit der Zeit. Bambi von 1942, die 3 Caballeros von 1944. Disney selber war im Zweiten Weltkrieg auch auf Propagandaseite aktiv und hat dann Filme, irgendwie Donald Duck, der gegen Hitler vorgeht und so, gedreht. Ist ganz interessant zu sehen, wie der Zeichentrick auch politisiert wurde und keineswegs nur Märchen, Geschichten für Kinder und Junggebliebene, sondern durchaus auch als vollwertiges Propagandamedium anerkannt wurde, weil man eine Zielgruppe erreicht, damit die man durch Texte oder Flugblätter nicht so einfach erreicht. Hier sehen Sie jetzt die Pulp Magazines, die jetzt auch farbig werden, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und eben All Story Weekly, Weird Tales, Amazing Stories, Astounding Stories, solche Geschichten erzählen, dem verdanken wir dann Conan, den Barbaren, den Cthulhu-Mythos, also auch früher Horror, Tarzan, Zorro hatte ich ihn ja schon erwähnt, die werden hier zum ersten Mal veröffentlicht und dann, wenn sie erfolgreich sind, verfilmt oder in Romanform weitergeführt, Buffalo Bill, Ned Pinkerton, Perry Rhodan, Jerry Cotton, John Sinclair, das sind alles so Namen, die zum Teil gibt es die Serien bis heute, also die fangen nicht alle dort in den 20ern an, aber zum Teil gibt es solche Serien bis heute oder die werden aufgegriffen oder verarbeitet in Spielen und Filmen. Und insofern sind diese verächtlichen Pulp Magazines, und Pulp heißen sie eben, weil die aus so billigem Papier, so dem irgendwie reines Holz, irgendwie gestampftes Holz mit ein bisschen Leim und Wasser vermischt und daraus kann man dann so ein Papier sehr billig herstellen, was halt sehr schnell vergilbt und dann auch wieder verfällt. Und das wurde ja eben von der Literatur überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Das gilt so, also lange Zeit galt es als gar nicht beachtenswert. Inzwischen gibt es auch in den Literaturwissenschaften gar nicht wenige, die sich mit solchen Phänomenen zumindest beschäftigen und das vielleicht nicht auf den literarischen Wert hin abklopfen, der häufig ja auch sehr fragwürdig ist, aber auf den kulturgeschichtlichen. Also welche Wirkung hatte das und wie hat sich das dann entsprechend verbreitet? In Deutschland reagierte man, wie in vielen anderen Ländern, aber in Deutschland ganz besonders, bis heute ja, ist ja die deutsche Medienpolitik als bewahrpädagogische sich verstehend, also dass man eben die Menschheit vor Schmutz und Schund bewahren muss und damit die Verachtung der Unterhaltungsliteratur, die weltweit sich irgendwie Bahn schlug, aber in Deutschland dann halt sehr früh auch gesetzt wurde, im Reichsfilmgesetz, dann 1926, Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften, also der Vorläufer des Jugendschutzgesetzes. Aber da wurde die Verächtlichung, die Verachtung des Unterhaltenden wurde halt da auch in Gesetzesform gleich schon im Titel genannt. Schund- und Schmutzschriften war ja klar. Wir können es nicht verhindern, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass die Kinder keine im Western komme ich keine gehängten Leichen sehen. Oder wenn der Tarzan in irgendeiner Höhle auf einen römischen Soldaten trifft, der ihm mit dem Schwert angreift, dann muss dieses Schwert entfernt werden aus der Hand, weil zu viel, also keine offenen Waffen. Oder der gewagte Ausschnitt der Barbarenkönigin muss dann züchtig bedeckt werden, weil das zu viel Haut im Comic wäre. Das würde die Fantasie der Jugend zu sehr anregen, der jungen Männer wahrscheinlich vor allem, und völlig falsche Bahnen dann auch schlagen. Also das sind solche Vorstellungen, wie man den frühen Comic zensieren muss, damit die Kinder, wenn sie es denn schon lesen, wenn man es schon nicht verhindern kann, dass sie nicht nur Stevenson lesen oder Jules Verne oder noch besser die großen Klassiker, dass sie dann zumindest in ihrer Fantasie nicht viel zu sehr angeregt werden. So, hier sieht man auf der rechten Seite dann die Welt der Abenteuer und die weite Welt. Also da geht es dann schon eher für Erwachsene, also dann wird man auch da mal eine Brust sehen oder Blut auf dem Monster. Also diese Heftchen gibt es dann noch, aber die werden dann halt nur einem älteren Publikum angeboten, was die unglaublich drastischen Darstellungen dann auch verarbeiten kann. So, also das ist so die Reaktion auf das Unterhaltende und das sich bis heute dann auch durchträgt. Also dass das Unterhaltungsliteratur, Unterhaltungsfilme dann im bestimmten Rahmen dann doch verächtlich wahrgenommen werden. Sie sehen das an der Diskussion, also man kann es an der Diskussion um Comics, konnte man es lange sehen, Comic inzwischen durch die Graphical Novels dann doch klar unterschieden in irgendwie, es gibt halt Schund und Schmutz. Und da gibt es aber auch Comic auf Literaturniveau. Bei Computerspielen, die haben das ja derzeit geerbt, ist ja in Deutschland zumindest lange Zeit oder in großen Kreisen immer noch so die große Sorge darum, dass es dann vielleicht doch zu viel sei und die Zensurbemühungen hat man weiterhin. Also in Deutschland werden Spiele weiterhin zensiert, zwar ziemlich massiv, was Gewalt angeht, Sexualität witzigerweise weniger, da sind die Amis stärker. Oh, ich glaube, ich habe keinen Strom mehr. Moment, ich wechsle das Mikro. In Deutschland wird halt vor allem Gewaltdarstellung, Treffervisualisierung zensiert, bis hin zu sinnentstellenden Schnitten, im Film allerdings auch. Gibt es schöne Webseiten, Schnittberichte ist, glaube ich, eine der besten, wo Sie sehen können, wie sah es im Original aus, wie sieht es inzwischen aus. So, wie sieht es spielerisch? Die Spiele bis 1945 sind natürlich keine Computerspiele. Spiele sind sehr alt. Hier sehen Sie eine Darstellung von Peter Brügel, dem Älteren. Ich glaube, mehr als 78 Kinderspiele sind auf diesem Bild dargestellt. Man muss davon ausgehen, dass eben Menschen immer gespielt haben, so wie Tiere auch spielen. Also das Spielen ist keine menschliche Erfindung, sondern eine Form des Zeitvertreibs. Es gibt verschiedene Erklärungen, warum Lebewesen spielen, also Tätigkeiten nachgehen, die klar als Spiel gekennzeichnet sind. Auf die will ich an dieser Stelle noch gar nicht eingehen. Aber auch klar ist, das Spiel kommt nicht mit dem 19. Jahrhundert in die Welt. Was wir aber im 19. Jahrhundert oder im späten 18. Jahrhundert sehen, ist der Übergang von, also das Entstehen einer bestimmten Form von Spielen. Sie sehen hier von Johann Christian Ludwig Hellweg das Lehrbuch einem auf dem Schachspiel basierenden taktischen Spiels. Schach selber ist sehr viel älter, aber was hier zum ersten Mal unternommen wird, ist zu sagen, Schach soll ja so das taktische Denken in der Kriegsführung befördern, indem da zwei Armeen gegeneinander geführt werden, eine Schlacht schlagen und wer dann gewinnt, hat die Partie gewonnen. Und darauf geht dann Hellwig hin und sagt, wir können ja die Regeln des Schachspiels nutzen und etwas komplexer denken. Sie sehen mal seine Map, also so eine Karte mit Flüssen und Landschaften.
nimmt dann Figuren von dem Schach und
wandelt die dann in militärische Einheiten um und baut das, was man heute Tabletop oder Kriegsspiel nennen würde, das erste, selbstverständlich nicht als Kinderspiel, sondern als Ausbildung für Militärs. So, und so eine Form der frühen Simulation von Schlachten, die man kennt, so aus so Sandkastenschiebereien, aber das wird jetzt mit Regeln versehen und wirklich zu einem taktischen Spiel ausgebaut. Und das wird von Georg Leopold von Reiswitz 1812 aufgegriffen zu dem sogenannten Kriegsspiel. Das Kriegsspiel, das können Sie heute noch im Schloss Charlottenburg in Berlin, zumindest den Schrank bewundern. Und wenn Sie Spielhistoriker sind, wird der sicherlich auch mal geöffnet. Sie sehen hier die Tile-Based Environment. Man hat solche kleinen Spielfelder. Daraus konnte man sich dann variable Landschaften zusammensetzen. Die Einheiten verteilen, es gibt Würfel. Also es erinnert nicht zufällig an ein modernes Brettspiel oder ein modernes, eben so ein Kriegssimulationsspiel, weil es tatsächlich auch also aus diesem vorhergehenden Spiel entwickelt wurde, aber auch hier zur Ausbildung von Militärführern genutzt wurde. Es gibt die Vermutung, dass der deutsch-französische Krieg 1870-71 nicht zuletzt deswegen von deutscher Seite gewonnen wurde, weil die sich besser vorbereiten konnten durch solche Simulationen auf zumindest einige dieser Begegnungen. Und es ist durchaus nachweisbar, dass die Heerführer mit diesem Spiel gearbeitet und ausgebildet wurden. So, das inspiriert natürlich auch die Fantasie, also gerade hier wie Herbert George Wells 1913 das Spiel A Little War's a Game for Boys from 12 Years of Age to 150 and for that more intelligent sort of girls who like boys games and books. Das ist, die Spielsachen waren natürlich im viktorianischen England sehr stark gegendert. Die Puppenhäuser, an denen sich die Mädchen abarbeiten durften und das durchaus subversiv gemacht haben. Die haben nicht immer nur Haus gespielt, die haben das gemacht, was sie mit SimCity machen, die mal eingemauert und zerlegt, um mal zu gucken, was man da alles mit Puppen anstellen kann. Das war ihre Form, mit ihrer Umwelt umzugehen. Und Jungs hatten traditionell dann doch Zugang auf militärisches Spielzeug, Soldaten, irgendwelche Figuren und haben das auch entsprechend gespielt, was Mädchen ja durchaus auch verboten wurde, sich an solchen Raufereien und solchen Spielen zu beteiligen. Aber das Interesse war durchaus da. So, was jetzt H.G. Wells, den kennen wir eher als Science-Fiction-Autor, Krieg der Welten und die Zeitmaschine, der hat halt das erste Tabletop-Spiel erfunden. Der sagt, ihr habt ja eh diese kleinen Soldaten und die Kanonen und Häuser und solche Sachen und ihr spielt sowieso Krieg damit, aber ihr macht jetzt mal nicht so gegeneinander und dann fällt einer um, sondern wir schreiben Regeln auf. Wie weit darf man sich bewegen? Wie wird irgendwie im Kampf der Einheit gegen eine entschieden, wer gewinnt? Und das Ganze wird dann im Wohnzimmer aufgebaut und dann kann man mit seinen Zinnfiguren oder Figuren halt den Krieg spielen. Das ist so eine Form, das ist ein Tabletop, also das heute heißen dann Warhammer oder anders, ist aber direkt darauf zurückzuführen und dann später auch in Brettspiele überführt, um halt so mit seinem Spielzeug regelhaft umzugehen. Und selbstverständlich inspirieren sich über die Brettspiele-Richtung, dadurch entstehen die Rollenspiele in den 70ern und in den 90ern entsprechende oder in den 80ern entsprechende Computerspiele. Wir kommen noch darauf zurück, das ist ein unglaublich wirkmächtiges Spiel, auch wenn es heute eher unbekannt ist. Sie können es noch irgendwie im Netz runterladen, sich die Regeln anschauen. Wir haben sie auch mal gespielt, um einfach mal zu sehen, wie sich das anfühlt. Es ist der Vorläufer der Tabletops und geht aber zurück auf solche Spiele wie das Kriegsspiel oder die Militärsimulation, indem es das in so eine etwas familienfreundlichere Form überführt. So, das sind so zentrale Spiele, die wir noch weiter, die uns begegnen werden. Und im Bereich der elektronischen Spiele ist es ja auch nicht so, dass man auf Computer wartet. Es gibt mit der Industrialisierung einfache Maschinen, so elektromechanische oder rein mechanische, die rein aus Unterhaltungszwecken gebaut werden. Zum Beispiel Try Your Luck, also so ein Glücksspielautomaten, wo sie dann halt irgendwas betätigen und dann drehen sich diese Scheiben und wenn sie Glück haben, gewinnen sie was. Dieser einarmige Bandit oder was man heute noch in manchen Kneipen findet, wo sie, oder in so Glücksspielcasinos, wo sie einfach nur so Knöpfe drücken und dann gewinnen sie halt oder gewinnen sie nichts. Ähnlich das frühe Kino, hier ist ja Edisons Vision des Kinos, ist ja keineswegs der Saal mit einem Projektor. Er hat selber geschrieben, Es gibt jetzt diese Tendenz, dass man Kinosäle einrichtet. Bloß nicht, was für eine Verschwendung, dass wir den Film nur einmal zeigen vor 50 Leuten. Viel cleverer ist es, 50 kleine Geräte zu bauen, wo jeder sein Geld reinwirft und jeder sich das anschaut. Also ihr habt noch nicht, mit den Kinoeintrittspreisen hat er noch nicht gesehen, aber die Hoffnung war, und so ein Film, hier sehen Sie ja mal, wie das von innen aussieht, das ist so ein Endlosband, der dauert dann 18 Sekunden oder vielleicht mal eine halbe Minute. Und jedes Mal müssen Sie halt Ihren Dime einwerfen, also Ihren Quarter, damit Sie 18 Sekunden sehen. Und das war seine Vorstellung von Kino. Und keineswegs die Vorstellung des Kinos, also des Theatersaals mit dem einen Projektor, sondern das, was man eigentlich eine frühe Arcade nennen kann. Es gibt einen Automaten pro Zuschauer und der muss sein Geld da reinfüttern. Das gab es, gibt es ja auch noch solche Individualkinos, aber nicht dort, wo Edison sie vermutet hätte. So, The Handshake, hier sehen Sie so eine Kraft wieder für junge Männer, die halt mal zeigen wollen, wie stark sie sind. Howdy Lucas ist so ein Ding oder The Handshake, Uncle Sam von 1905. Das Bild ist nicht von 1905, aber den Automaten sieht es noch, dass sie halt zeigen können, wie kräftig sie sind, um gegen so eine Maschine anzutreten, die dann je nach Schwierigkeitsgrad entsprechend stark dagegen hält. Aber auch Ballerspiele gibt es. Hier sehen Sie Target Skill Counter Target Game von 1926. Da, wo sie halt mit so einer Waffe, hier sehen Sie ja diesen Colt da vorne, dann so kleine Stahlkugeln schießen können, alles sicher verpackt, sodass die Kugel nie nach außen springen kann. Aber da geht es darum, ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Prinzessin Doraldina liest Ihnen die Zukunft aus den Karten, wenn Sie nur Geld einwerfen. Auch sowas gibt es, also sowas sehe ich dann in so Märchenparks, da finden Sie dann sowas manchmal, wenn dann Sie müssen Geld einwerfen oder den Knopf drücken und dann gibt es so eine Figur, die erzählt dann irgendein Märchen oder Prinzessin Doraldina erzählt Ihnen was über Ihre Zukunft. Das sind alles so für nur 5 Cent, sehen Sie. Das sind alles solche Automaten, die auf Kirmessen von Schaustellern ausgestellt wurden und dann halt später in den Arcades zusammengefasst, sodass Sie, wenn Sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, den Abend in so einem Vergnügungsetablissement verbringen können. Der berühmte Flipper kommt also aus so einer englischen Entwicklung, so das sogenannte Wiffleboard von Arthur Pond. Gibt schon im 19. Jahrhundert gibt es schon diese Idee, ich habe ein schräges Brett, da werfe ich eine Kugel rein und die rollt dann in irgendwelche Ziele. Hier sehen Sie das auch, das Wiffleboard, das steht so leicht angestellt, dann schießt die unten rechts die Kugel über so einen Federmechanismus raus. Und die landet in wenn Sie Glück haben, in irgendeinem dieser mit Punkten, Nagelbrettern, mit Punkten ausgezeichneten Vorrichtungen. Wenn Sie Pech haben, landet sie wieder unten und Sie fangen wieder von vorne an. Das sind dann weiter, wer die 1931 setzt, also im Prinzip auch das gleiche Verfahren auf solche Nagelbretter. Und 1934 wird dann in Happy Days der Flipper, also dieses kleine, diese kleinen Dinger unten, die Sie dann zum erneuten Schwung geben, benutzen können, wenn Sie auf den Knopf drücken und dann prallen ja an diesen Bumpern ab. Humpty Dumpty, das wird dann auch thematisch aufgegriffen, Humpty Dumpty, eine Figur aus Alice im Wunderland, Spot Bowler 1950, das erinnert schon sehr stark an moderne Flipper. Also unten sieht man auch, die heißen werden auch als Flipper ausgezeichnet. Bei Humpty Dumpty haben Sie unten nur so Gummibänder, in denen das immer abprallt, also da haben Sie keine Chance irgendwie in den Verlauf des Balles einzugreifen. Bei diesen Pinballs haben sie es dann schon. Und hier sehen Sie Spot Bowler, das greift halt das Thema des Bowlings auf. Und das ist, lange Zeit sind diese Flipper-Automaten auch die, die thematisch am stärksten ausgeprägt werden. Die haben eine Narration, zum Teil müssen sie in der richtigen Reihenfolge diese Dinger treffen, dann wird die Geschichte weitererzählt. Oder es wird eine Sportart simuliert. Das ist interessant, was man mit so einem einfachen Mechanismus alles machen kann. Das sind Unterhaltungsautomaten, die wirklich bis in die 70er Jahre die Arcades dominieren werden. Andere Versuche, wie zum Beispiel Keeney's Anti-Aircraft Machine Gun, Breaking All Profit Records, ist charmant, weil es zeigt, also Ballerspiele für junge Männer sind schon lange in Zielgruppe, so auch zu Kriegszeiten. Beworben wird es aber mit Frauen in Unterwäsche, die also das ganz toll findet, dass sie da so ein Maschinengewehr in der Hand hält, aber die Zielgruppe ist dann doch eher sowas. Also da sieht man das mal als Ballerspiel und halt Power Fantasies und 14 Year Boys. Und Boys, und die zielen dann auf solche, auf so einen Bildschirm, und man, dieses Ding weiß, wie hoch es steht, weil es so einen Winkel eingestellt hat, und natürlich wird überhaupt nicht geschossen, aber wenn ich dann auf den Abzug drücke, dann weiß das System, ob ich was hätte treffen können oder nicht. 1940 passt natürlich auch zum Kriegsthema, dass man also solches, so ein Spielzeug ausstellt. Da machte man sich auch weniger Sorgen. Das Beste, was passieren kann, ist, dass die Jungs in die Army gehen, weil sie das so toll finden. Aber es ist der Vorläufer, selbstverständlich der Shooter. Der Shooter Arcades und dann der Shooter Spiele. Hier, apropos Arcade, hier sehen Sie so eine Arcade, Penny Arcade, in dem man halt seine Pennies dann loslässt, indem man sich dann trifft, so abends. Es gab Kinos, aber es gibt nicht so viel Unterhaltungsangebote in den Städten, wie das heute der Fall ist. Insbesondere das Fernsehen gibt es noch nicht, wo man einfach, bleiben wir noch zu Hause und schauen da was. Beziehungsweise es fängt in der Zeit ja so langsam an. Aber es ist längst noch kein Massenprodukt und man muss sich abends überlegen, wie gestaltet man seine Zeit. Und da kann man ins Theater gehen, ins Kino gehen oder halt in die Arcade und dann Pinball spielen oder sich seine Zukunft vorhersagen lassen. Hier sehen Sie mal so das Innere von der Arcade im Rolling Green Park. Ein Automaten neben dem nächsten. Und das ist keineswegs hier, heute würde man das ja wahrscheinlich vermuten, die verkaufen hier alle, alles muss raus, das ist so ein Warenlager von Automaten. Keineswegs. Man hat den Platz optimal genutzt, damit man seine Zeit vor diesen Arcade-Automaten verbringen kann. In der Regel Flipper, aber Sie sehen ja auch noch ein paar andere. Gut, das ist die Zeit bis 1945 im Rahmen dessen, was wir in dieser Vorlesung machen wollen. Ich gehe aber jetzt mal weiter. Achso, ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, damit es thematisch zu den Folien passt.